Euren König soll ich kreuzigen lassen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Darauf übergab er ihnen Jesus zur Kreuzigung. In anderen Evangelien heißt es, trefft die Wahl zwischen Barabbas oder Jesus, das kennen wir ja. Eine tolle, eine spannende Entwicklung in den Kapiteln 18 und 19 vom Johannesevangelium. Innerhalb 24 Stunden musste Jesus 6 Verhöre über sich ergehen lassen. Und innerhalb dieser 24 Stunden sind 28 Verheißungen in Erfüllung gegangen. Mal überlegen, was für eine spannungsgeladene, heilsgeschichtliche Zeit da beschrieben wird. Kapitel 18 und 19. Und am Schluss verkündigte der total ermüdete Prokurator das härteste Urteil, das es damals im römischen Recht überhaupt möglich war. Er, der Pilatus, hat 7-mal versucht, Jesus freizulassen. 7-mal. Also eine spannende Sache, das ist nicht langweilig. Wenn man das liest, da staunt man, was da Leben drin ist. 6 Verhöre, 28 Verheißungen erfüllt, alles innerhalb 24 Stunden. 7-mal wollte er ihn freilassen. Er stand in einer hoffnungslosen Lage, Jesus. Da war kein Anführer, der den Mut besaß, diese Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren wird, zu geißeln oder dagegen anzugehen. Da war kein Zeuge bereit zu seiner Verteidigung. Und Jesus sagte selbst fast kein Wort seiner Verteidigung. Und Gott, er schweigt auch. Eine spannungsgeladene Sache in den 24 Stunden. Aber nun war der Pilatus in der Enge, weil das Volk sagte, er sei König. Und wir kennen nur den Kaiser als unseren König. Wenn du also den freilässt, bist du des Landes verrat, schuldig. Dann wirst du umgebracht. Dann wirst du nach Rom gebracht und dort wirst du umgebracht. Da konnte er gar nicht mehr anders, der Pilatus. Obwohl er immer wieder ihn freilassen wollte und seine Frau auch sagte, lass Finger weg. Was für kluge Frauen es doch auf der Welt gibt. Würde jeder Mann, ich bin so alt, über 70, sagen, horch noch mehr auf deine Frau. Denn das ist der einzige Mensch auf der Welt, der absolut das Beste für dich will. Ich kann nur als Mann reden. Ich war noch nie Frau. Also, er war in der Enge. Entweder wurde er abgesetzt oder bestraft. Er muss nun handeln. Das Volk ließ ihm keine andere Wahl. Und nun ist das Wort Wahl. Wir stehen ja jeden Tag vor Wahlen. Weil wir immer wollen, müssen wir auch immer wählen. Wir sind ja nicht wie ein Eisenbahnwaggon auf ein Gleise gestellt und dann läuft der Wagen immer den Gleisen nach. So sind wir Menschen nicht, auch nicht als Christen. Wir müssen immer wieder wählen, wie der Prokurator damals. Zum Beispiel, welche Wege wir gehen. Zum Beispiel, welche Möglichkeiten es gibt und welche kann ich ausschöpfen für mich. Oder ich muss wählen, mit welchen Menschen will ich es zu tun haben. Ich brauche nicht mit jedem auf dieser Welt Freund sein. Ganz zu schweigen von Kumpel. Ich kann wählen und ich muss wählen. Und so hat der Pilatus auch gesagt, horcht, wähl doch der Barabbas oder Jesus. Und er hoffte, dass das Volk so vernünftig noch wäre und die Sinne beieinander hätte, dass sie diesen berühmten Mörder nicht loslassen wollten. Aber sie taten genau das Gegenteil. Undenkbar für diesen römischen Obersten, dass das Volk sagt, gebt uns Barnabas. Enorm. Denn dieser Mann war ja ein berühmter Mann. Er war an der Spitze eines Volkstumsteils im Land Israel gegen die Römer. Er war, startete eine Hetzkampagne, sondergleichen damals. Er gehörte zu denen im Volk der Israeliten, die gegen die Römer aufbegehrt, die loshaben wollten. Und die haben ja gewartet, dass Jesus ihnen hilft. Und darum hieß es Hosianna. Die gleichen Leute schrien nachher Kreuzige, weil ihre Vorstellungen auch nicht erfüllt wurden. Er war also politisch aktiv. Er wollte das Volk freimachen von der Besatzung. Wenn das gelungen wäre, wäre bestimmt mit einem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet worden. Wenn er das fertig gebracht hätte, dann wäre er ein Held geworden. Er war also ein Mann der Selbsthilfe, er war ein Mann der Gewalt. Er heißt der Liebling des Vaters. Symbolisiert, dass er etwas verkörpert, was in dieser Welt gang und gäbe ist. Er symbolisiert letztlich nach meinem Empfinden und meinem Verständnis das Herz eines Menschen. Er symbolisiert den Wunsch, frei zu sein, selber bestimmen zu können, ja, autonom zu sein. Und in der Bibel gibt es keine autonomen Leute, das gibt es nicht. Es gibt freie Leute, das ist ein Unterschied. Frei mit Gott. Er wollte einer sein, der nicht auf Gewalt verzichtet, der nicht auf Verteidigung verzichtet, der nicht auf Widerstand verzichtet. Der wollte sich durchsetzen mit seinem in seinen Augen gerechten Anliegen, dieses Volk zu befreien. Er war ein Rebell letztlich. Und gegenüber steht einer zur Wahl, der genau das Gegenteil zeigt. Er war bereit zu sterben, er ging zum Kreuz, er wollte nicht jetzt irgendwas sein oder zeigen. Er geht den Weg, der ja keinem Menschen gefällt oder gar entspricht, der Weg des Gehorsams ans Kreuz. Ist ja interessant, ich sagte den Missionaren da unten bei Barcelona, bei unserer Zusammenkunft, probiert es auch mal in Spanien, in der Konservation, im Gespräch mit den anderen Leuten so irgendwo den Namen Jesus hineinzubringen. In Deutschland, wenn man irgendwo zusammensteht und miteinander redet, irgendjemand, und man bringt im Gespräch den Namen Jesus zum Vorschein, sie glauben gar nicht, wie das Gespräch abrupt stoppt. Wenn ich Mohammed sage oder Buddha sage oder sonst irgendeinen Religionsgründer, da geht's lustig weiter. Aber sobald ich den Namen Jesus fallen lasse, hochinteressant. Hochinteressant. Er ist so ganz anders, als die Menschheit sein möchte oder ist. Völlig anders. Obwohl die Enzyklopädie Britannica, das größte Wörterbuch, um die Person Jesu zu beschreiben, 20.000 Wörter braucht. Mehr Wörter wie für Buddha, für Mohammed und 6, 7 andere zusammen. Sie können es nicht fassen, was das für ein Mensch ist, dieser Jesus. Oder für ein Gott, könnte man auch sagen. Ich wollte nur damit sagen, wir stoßen heute jedes Mal an, wenn wir Jesus sagen. Wundern wir uns nicht. Völlig normal. Er war ganz anders als der Barnabas. Der war derjenige, der sich durchsetzen will. Der wollte zeigen, wo der Bartel der Most holt, wird der Bayer sagen. So ganz anders. Und wenn man so drüber nachdenkt, über diese Situation, dann muss man doch sagen, ist das nicht diese Art, nicht in dieser Brutalität vielleicht, aber diese Art, nicht auch die Art in der Gesellschaft, in der wir leben? Da ist jetzt niemand was untergeschoben. Aber das Wesen des Barabbas, das war, ist doch das Wesen eines normalen Menschen. Durchsetzen, rücksichtslos, immer pessimistisch, immer oben schwimmen womöglich. Das ist doch ähnlich. Und das liegt doch in uns auch drin, auch als Christ. Wir möchten doch auch alles gern pessimistisch sehen. Ich stelle ja letzten Zeit fest, wenn ich Hausbesuche mache oder mit Christen ins Gespräch komme, fast alles ist pessimistisch. Fast alles. Ach, es wird immer schlimmer, es wird immer schlechter. Und mit den Irakern und mit dem Schröder oder mit der Merkel oder völlig wurscht wer. Und mit dem Lidl ist auch nichts mehr. Bei dem geht's zum Aldi und der andere sagt, Aldi ist nichts, da geht's zum Lidl. Alles pessimistisch. Es ist erschreckend, wie wir an dem Pessimismus gewöhnt worden sind. Und das auf sehr hohem Niveau. Aber das ist das Wesen. Man redet immer negativ. Daher sind auch klare Entscheidungen, in welcher Art und Weise auch immer, sehr, sehr schwer. Immer wieder steht man vor der Wahl. Das Wesen Barnabas oder das Wesen Jesu, auch wir Christen. Eine unheimliche Wahl, meine ich. Denn da gibt's kein sowohl als auch. Da gibt's nur ein entweder oder. Nicht nur entweder gehörst du zu Jesus oder zum anderen Wesen, zur anderen Art, nein. Sondern ich in meinem Glaubensleben habe immer wieder die Wahl zu treffen, reagiere ich im Wesen von einem Barnabas oder reagiere ich im Wesen Jesu? Ohne jemanden totschlagen zu wollen, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber als ich damals vor einem zweifachen Mörder saß, der bei uns eine Anstellung sucht in dem großen Erholungsheim, das wir haben bei Tokio. Er sucht eine Stelle als Hausvater. Und ich habe ihn so gebeten, doch ein bisschen zu erzählen. Er war Christ. Und da sagte er unter anderem, ja wissen Sie, ich habe zweimal einen Menschen umgebracht. Da wurde ich noch hellhörig. Sagte er, das erste Mal hat er jemanden im Jezern umgebracht. Er bekam dann lange Jahre. Und dann wurde er auf Probe freigelassen und sein Oheim, sein Onkel, hat ihn aufgezogen, immer wieder aufgezogen mit dem, was er tat. Dann hat er den mit dem Eisenstab umgebracht. Da kam er wieder rein. Und dort kam er zum Glauben im Zuchthaus. Und dann kam er raus auf Bewährung und nun wollte er angestellt werden von uns als Hausvater dieses großen Bibel- und Erholungsheimes. Ich musste ihm natürlich sagen, es geht nicht. Wenn der einmal erzählt hätte, dass er zwei Menschen umgebracht hat, da wäre kein Japaner mehr in das Haus rein. Der hätte panische Angst gekriegt. Er tat mir sehr leid. Aber seht ihr, wo ich so drüber nachdachte und mit dem Mann sprach, der mir sehr leid hat, da dachte ich bei mir, das steckt in mir auch drin. Und es ist nur Gnade und Erbarmen, dass ich es nie getan habe. Was für böse Gedanken haben wir denn manchmal im Kopf? Und er hat bewahrt, dass kein nicht zur Tat wird. Nein, das Wesen ist nicht dort irgendwo von Barnabas. Das kann auch in uns stecken. Und daher müssen wir jeden Tag in jeglicher Situation wählen. Mir geht's gar nicht um bekehrt und unbekehrt heute Nachmittag drum. Sondern, wie entscheide ich mich? Da geht man zur Freizeit. Der Bus, Doppeldeckerbus kommt und ich war dabei. Und ich sagte mir, jetzt beobachte mal die gläubigen Leute. Creme de la Creme der Geistlichkeit, wo zur Freizeit geht. Und dann passiert es halt wieder, was ich jedes Mal beobachte. Das Gedränge, das Geschiebe und manchmal das eigenartige Gerede. Wer kriegt oben die Frontplätze? Ganz vorne sitzen im Doppeldeckerbus. Liebe Zeit. Wenn man das so zuschaut, und 40 Jahre geben wir eine Stunde, und immer noch schiebt man und drückt man und sagt, ja, ich hab's Kopfweh, aber lache die ganze Strecke, so schlimm kann's auch gewesen sein, aber wegen dem muss man vorne sitzen und so. Seht ihr, da ist die Wahl. Wie benehme ich mich denn? Bin ich das Wesen der Welt, lass man mal so sagen, oder das Wesen Jesu? Oder mit welcher Art will ich meiner Frau begegnen, die mich geärgert hat, ehe ich fortging und jetzt bin ich auf dem Heimweg? Wie will ich ihr begegnen? Ich bin doch der Mann im Haus. Es wird doch gelacht. Oder komme ich heim in der Art Jesu, der nicht einfach sagt, es ist alles in Ordnung, sondern wo man vielleicht einmal miteinander hinsitzt und überlegt, warum hatten wir denn diesen mittleren Wortwechsel, wir zwei? Ich sehe viele unter Ihnen, die haben nie einen Wortwechsel in der Ehe, weil der eine gar nicht schwätzt. Da kann der andere lang reden. Wenn einer nicht antwortet, dann hört es bald auf. dass wir mal zusammensitzen, überlegt, hör mal, heute Morgen hast doch du angefangen. Warum sagst du jetzt nicht, tut mir leid? So, da haben wir ein Gespräch. Warum muss ich es als Mann immer sagen? Da hat mir meine Frau enorm mal geholfen. Und da war ich so dankbar. Sie sagte zu mir, weißt du, ich verstehe deine Frage, auch ich habe ja auch angefangen. Sag ja, warum? Sagst du dann nicht, tut mir leid? Warum habe ich es dann wieder gesagt? Da lächelt sie so nett und sagt, weißt du, wir Frauen sind komplizierter wie die Männer. Dann habe ich gesagt, das weiß ich schon lange. Das macht ja auch ein Leben mit einer Frau hochinteressant für einen Mann. Und dann sagt sie, weißt du, bei dir habe ich den Eindruck, sie hat dann immer per sie mit mir gesprochen, also die Mehrzahl im Plural. Na, tut's nicht so weh. Gell? Ja, ihr, hat es dann geheißen, ihr. Ihr sind halt Leute, da habe ich immer den Eindruck, ihr wollt's loshaben, darum sagt das, tut mir leid, es tut gar nicht wirklich leid, nur dass du es weg hast. Na, wir denken, die durchschaut mich total. Gell? Und sagt, bei uns Frauen, jetzt hat sie wieder im Pluralis gesprochen, bei uns Frauen ist das viel komplizierter, bis man das verarbeitet hat und dann ehrlich sagen kann, es tut mir leid, braucht es halt Zeit. Dann habe ich gesagt, gut, ich akzeptiere es, ist kein Problem für mich, nur bitte ich dich, nimm doch nicht zu viel Zeit, denn der nächste Wortwechsel kommt tot sicher. Versteht ihr, Wortwechsel und Streit sind zwei paar Dinge. Denn wir sind eine Herz und eine Seele, aber wir haben zwei Köpfe. Das ist der Unterschied. Wie begegne ich hier? Im Wesen Jesu oder im anderen? Wie rede ich und begegne ich meinem Nachbar? Und ich wohne in einer Gegend, wo manche Leute beinahe mit dem Zentimetermaßstab die Höhe des Grases im Garten abmessen. Ah, ich habe nichts dagegen, ist ja schön. Aber ich habe zum Leben gern Brennnessel, weil sie Schmetterlinge anziehen. Aber die Schmetterlinge steigern den Blutdruck der Nachbarn. Jetzt mal duscht, wegschneide. Versteht ihr, wie gehe ich um? Jetzt nicht sagen, ich muss meine Brennnessel bewahren, ist doch egal, was der Nachbar denkt. Nein, nein, nicht so. Sondern, dass man wirklich miteinander redet und dass man Lösung findet. Im Frieden. Da braucht der andere gar nicht gläubig sein. Aber wir sind doch gesandt, um Frieden zu stiften und zu lieben. Welche Art leben wir? Oder ich denke, wie ist mit unseren Teenager? Gut, ich bin über das Alter hinaus, ich habe keine Teenager, ich habe nur Enkelkinder als Teenager, aber die kann man immer wieder zurückgeben, das ist der Vorteil. Aber die jung waren Teenager, hat da schon manchmal der Blutdruck gestiegen. Aber was ich gemerkt habe, das Wesen Jesu ist durchsichtig und ehrlich. Das schätzen junge Leute. Ehrlich. Aufrichtig. Ich darf Ihnen was vorlesen. Das war so nett. Ich möchte es Ihnen auch lesen. Der Mann war Hausmann, die Frau ist Managerin. Sie ist unterwegs auf einer Geschäftsreise. Sie ruft an von Paris und fragt, wie es geht. Und fragt unter anderem, wie geht's meiner Katze? Das ist ihr Lieblingstier. Und er sagt lapidar, wie es halt ein Mann ist, sagt, die ist tot. Sie sagt, oh Schatz, sei doch nicht so ehrlich. Warum hast du mir das nicht schonen beigebracht? Du hast mir die ganze Reise verdorben. Er ist perplex und sagt, sag mal, wie meinst denn du das? Sagt er, ja, du hättest doch sagen können, wenn ich in New York gewesen wäre, sie ist auf dem Dach. Und wenn ich in London gewesen wäre, hättest du sagen können, sie ist dort teilnahmslos. Wenn ich in Kopenhagen gewesen wäre, hättest du sagen können, sie ist beim Arzt. Und in Frankfurt hättest du mir sagen können, sie ist tot. Der Mann, der mit solcher Diplomatie so seine Schwierigkeiten hatte, war aber lernbereit, sagte, gut, das nächste Mal mache ich es besser. Und dann fragt sie so nebenbei, du, wie geht's denn meiner Mutter? Eine lange Stille trat ein. Dann sagt er, die ist auf dem Dach. Ja, ehrlich mit Wahrheit. Was haben wir ein wahres, ehrliches Wesen? Lasst uns das mal fragen. Jesus war durch und durch durchsichtig, ehrlich, aufrichtig. Man wusste, was er sagt, meint er, und was er meint, sagt er. Wie ist das bei uns? Sind wir nicht schon manchmal der Vorhof für Japan? Dass man nie das sagt, was man denkt, sondern immer was anderes. Und muss dann rauskriegen, was der andere meinte. Wissen Sie jemanden Ihrer Gemeinde, der Ihnen ehrlich wirklich sagt, was er über Sie denkt? Wissen Sie da jemanden? Ehrlich und aufrichtig. Unser Wesen, unsere Art, dass wir doch aufrichtig sind. Nicht das Wesen, das der Barnabas symbolisiert. Ich meine, dass wir Leute sein sollten, die in der Wesensart etwas sichtbar machen von dem Herrn, der dem anderen nachgesetzt wurde, der der Verbrecher war. Er war der Gute. Den hat man umgebracht. Als ich heute Morgen in Barcelona am Flugplatz auf den Anschluss wartete, da waren viele deutsche Touristen da und auf einmal drängte sich alle am Schalter, wo man hörte, es ist Zeit zum Reingehen ins Flugzeug. Ich habe lange überlegt, was soll ich tun? Soll ich auch drängen? Und da habe ich denken müssen, nein, heute, wenn ich nach Deutschland komme, dann bin ich in der Ludwig-Hofacker-Gemeinde und rede über Barnabas, das Wesen Jesu. Jetzt war du ich. Da bin ich halt langsam da. Und Maussteig ist ja genau dasselbe. Und wisst ihr auch, das Interessante ist, dass die Grauhaarigen am ungeduldigsten sind. Ich darf das so sagen, bin auch grauhaarig. Und so ist auch im Flugzeug. Ist doch interessant. Aber mir geht es nicht um Spaß. Mir geht es darum, Jesus, er musste ihn hergeben. Gott wollte es auch. Und Jesus war bereit. Aber treffen wir immer wieder in unserem Umgang untereinander, im Umgang mit der Familie, im Umgang mit Berufskollegen, im Umgang mit anderen, den richtigen Art, den richtigen Ton, das richtige Wesen. Wählen wir da richtig? Oder wenn uns selber was begegnet, ohne dass jemand zuschaut? Ich habe mir das aufgeschrieben, weil es mich beeindruckt hat. Dieser bekannte amerikanische Theologe, der ist einkaufen gegangen und wurde jetzt zum ersten Mal, über 50 war er schon, bestohlen. Es hat ihm ein Dieb den Geldbeutel geklaut. Und dann, als er heimging, ging er schnurstracks in sein Büro. Und dann saß er hin und hat aufgeschrieben, warum ich eigentlich dankbar sein kann. Doppelpunkt. Erstens, ich bin dankbar, weil ich bisher noch nie bestohlen wurde. Zweitens bin ich dankbar, dass er nur mein Geldbeutel gestohlen hat, nicht mir das Leben genommen. Drittens bin ich dankbar, dass da nicht viel drin war. Und viertens bin ich dankbar, dass der gestohlen hat und nicht ich. Wesen. Ich weiß nicht, wie sie heimgekommen wäre. Ich weiß, wie ich heimgekommen wäre mit dem gestohlenen Geldbeutel. Ich habe zu meiner Frau gesagt, stell dir mal vor. Und sie hat ganz sicher gesagt, so ist, wenn man nicht aufpasst. Gell? So wird es laufen. Gell? Aber der Mann, das hat mich beeindruckt, der ging schnurstracks und hat angefangen zu danken. Das ist der Punkt. Nicht zu klagen und zu jammern. Er hat Gründe gesucht, warum ich dankbar sein kann. Und wenn wir nach Hause gehen von hier, fangen Sie doch mal heute Abend an, Gründe zu suchen. Warum Sie dankbar sein können. Und bestimmen Sie Ihr Leben mit Danken. Vielleicht nicht mal danken für sich selber. Für Danken für Brüder und Schwestern, für einen Herrn, für die Treue Gottes, etc., etc. Da gibt es ja Unmenge Dinge. Das Wesen. Sind wir Christen? Und das Wesen Barnabas ist in unserem Leben immer wieder betont, sichtbar. Und reagieren dementsprechend. Passionszeit. Recht wählen, möchte ich sagen. Wie verbringen wir die Karwoche jetzt? Wir haben nichts gegen Urlaub, wir haben nichts gegen Reisen, versteht mich ja nicht falsch. Aber ist da etwas drin, was mich aufbaut, was mich geistlich weiterbringt in den Urlaubstagen, etc., etc.? Da habe ich zu wählen, wie ich den Tag fühle. Ob ich nun am Meer liege oder in Ludwig-Hofacker-Gemeinde gehe oder sonst wo, lasse ich alles außen vor. Aber ich wähle den Inhalt, mit dem ich die Tage, diese Stunden, wo das Heilsereignis überhaupt der Geschichte war, Tod und Auferstehung. Dass ich vielleicht wähle, mal daheim zu sitzen und sagen, Herr, begegne mir du doch. Ich hake doch jedes Jahr Karfreitag und Ostern ab wie Weihnachten. Aber was Neues? Für mich nicht. Dass nur das neu groß wird. Was das eigentlich heißt. Für mich, für Zeit und für Ewigkeit. Das hat mich damals so beeindruckt. Ich war noch in Liebenzell im Dienst. Da rief ich Konrad Eisler an und sagte, Konrad, ich hätte gern ein Gespräch mit dir über eine Sache. Es war in der Karwoche. Da sagte mir am Telefon, Ernst, ich bin heute gutmütig, ich nehme eine Stunde Zeit für dich, aber merke dir, die Karwoche ist für mich nicht eine Zeit, wo ich Geschäfte erledige, sondern da bin ich dabei, mir Zeit zu nehmen für meinen Herrn. Habe ich nie vergessen. Habe ich nie vergessen. Habe ich denken müssen, nicht das Schablone für alle Leute, verstehen Sie mich nicht falsch, aber nicht vergessen, wo ich mich gefragt habe, wie bereite ich mich denn vor? Wie begegne ich der historisch-heilsgeschichtlichen Tatsache, er ist für mich gestorben, er ist für mich auferstanden. Und nun bin ich mit ihm lebendig. Da muss ich wählen. Und wir haben die Freiheit zu wählen, jeder von uns. Das ist das Wunderschöne. Und das heißt im Korintherbrief, dass wir doch so wählen sollen, dass wir das wählen, was uns geistlich weiterbringt. Heißt fast wörtlich. Und das meine ich ein wichtiger Punkt. Wählen. Frühlingszeit. Vorhin hinausgeschaut, die japanische Kirschblüte, wunderschön her. Ja, schon toll. Hat natürlich keine Kirschen, ist klar, sonst wird es nicht so schön blühen. Das ist die japanische Kirsche, gell? Ich denke natürlich auch viele Japaner, die jetzt unter der Kirschblüte sitzen, total betrunken. Das kann man auch wählen. Man hat viele Wege zum Wählen. Jesus hat gewählt. Er ging für mich ans Kreuz. Das ist die wunderbare Tatsache. Und wissen Sie, kein Christ, der kann noch so geistlich und noch so begabt und noch so belesen sein, keiner wächst über das Kreuz Jesu hinaus. Er wächst höchstens ins Kreuz Jesu hinein. Man wächst nie über die Rechtfertigung durch das Blut Jesu hinaus, sondern man wächst so hinein, dass sich hier der Reichtum der Erlösung entfaltet. Und man am Schluss doch mit Freuden dann sagen kann, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich in den Himmel werde eingehen. Und das fängt jetzt schon an, dass wir uns darüber freuen und Gott die Ehre geben. Ich las da in einem Buch, im Krieg war eine Mutter mit ihren zwei Kindern dabei, das Wohnzimmer für den Weihnachtsabend, für den Adventabend zu schmücken. Die Kinder waren begeistert dabei. Und dann kam der heilige Abend. Die Mutter legte die Päckchen alle unter den Baum. Die Tür war verschlossen. Sie tollten draußen rum. Dann schellte es an der Türe. Die Mutter ging raus. Sie hatte einen Brief in der Hand. Und dann war sie ganz still. Sie setzte sich an den Küchentisch. Die Kinder waren baff erstaunt, die Mama ganz ruhig. Und dann sehen sie auf einmal, wie die Mama weint. Denn sie bekam die Nachricht, dass ihr Mann an der Ostfront gefallen war. Und dann kam der eine Bub zu ihr her, der Größere, und sagt, Mama, fällt jetzt Weihnachten aus? Und die Mama sagte zu ihm, nein, jetzt feiern wir erst recht Weihnachten. Jetzt feiern wir erst recht Weihnachten. Karfreitag und Ostern. Jetzt erst recht. Trotz manchem, was uns Not macht, jetzt erst recht. Denn der ist unsere Freude, der ist unsere Zuflucht, der ist unsere Hoffnung. Und niemand sonst. So wählen, finde ich toll. Und das zeigt dann auch ein Leben mit Christus, das nicht langweilig, banal, oberflächlich ist, sondern das reich ist, das ein Leben verändert. Jesus hat sich für mich entschieden und tut es jeden Tag neu für mich. Für mich entscheiden. Sagt, du bist mein Kind. Dich halte ich. Dich bringe ich bis zum Ziel. Als ich 70 wurde, damals schon ein paar Jahre her, da bekam ich verschiedene fromme Postkarten. Hat mich gefreut. Aber eines hat mir ein bisschen geärgert. Da waren einige Postkarten, fromme, mit Bibelsprech drunter, und auf einige von denen war immer der gleiche Bibelspruch. Und zwar der Bibelspruch, ich will dich heben und tragen, bis du alt und klebrig wirst, und grau wirst. Und dann hat meiner Frau gesagt, sag mal, bin ich denn schon so tappig, dass ich lauter solche Sprüche kriege? Und dann sagt sie, ah nein, so schlimm ist noch nicht, gell? Aber ich habe gedacht, Ärger bringt nichts, ich schau mal nach, was eigentlich dort steht, im Jesaja Kapitel 46. Ich wähle jetzt eine Antwort aus der Bibel und ärgere mich nicht. Und dann, als ich dort einmal nachschaute, da wurde ich unheimlich froh. Wisst ihr, was dort steht? Will ich heben und tragen, wie ich es von Alters her getan habe, etc. Und dann kommt der kleine Schlusssatz. Ich will dich schleppen bis zum Ziel. Ist das toll? Ich will dich schleppen bis zum Ziel heißt, auch wenn du keine Leistung, auch keine fromme Leistung mehr bringst, weil die Biochemie in deinem Körper durcheinander ist, bringe ich dich zum Ziel. Und mancher ältere grauhaarige Mann oder Frau sitzt im Gottesdienst und fragt, kann ich den Glauben durchhalten? Komme ich überhaupt ans Ziel? Ich habe doch fast keine Kraft mehr. Und da sagt der berühmte Hudson Taylor mal, weil er ganz schwach war, ich kann nicht mehr beten, ich kann nicht mehr Bibel lesen. Ich kann nichts mehr, ich bin einfach am Ende. Aber, sagt er, ich kann mich schmiegen in die liebenden Arme meines Herrn. Das kann ich noch. Ich schleppe dich bis zum Ziel. Und das ist mir wichtig, dass wir das ganz arg festhalten. So hat er sich für uns entschieden. Und wir haben uns entschieden, bei dem Herrn zu bleiben. Die Wahl treffen wir jeden Tag neu. Nicht jeden Tag Bekehrung, aber jeden Tag ganz nah bei ihm. Und wenn Sie dann Römer 8 am Schluss noch lesen, nichts kann uns scheiden, nichts. Nichts Hohes, nichts Tiefes, nichts Sichtbares, Unsichtbares. Der Paulus ringt nach Worte, um alles umfassend zu sagen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe, die Gott zu uns hat in Jesus Christus. Merken Sie auf einmal, wir Christen sind doch eigentlich fröhliche Leute. Wir sind bis in den Tod hinein von Christus versorgte Leute. Der lässt keinen allein in den Tod, der ihm vertraut. Das ist so, wie ich kürzlich hörte, hier bei uns. Ein älteres Ehepaar ging spazieren. Sie waren dankbar, dass sie noch fort konnten. Nicht weit, aber so spazieren. Und als sie die doppelten Bahngleise vom Schnellzug überquerten, blieb die Frau plötzlich mit ihrer Knöchel zwischen dem Gleis und dem Beton hängen. Sie versuchten, den Fuß rauszubringen. Es kamen Leute dazu, die halfen, und dann gingen die Schranken runter. Die anderen gingen weg. Und dann hörten die Leute außen an den Schranken, der Zug donnerte her, wie der Mann seine Frau in den Arm nahm und sagte, Maria, ich bleib bei dir. Und gleich drauf wurden sie zermalmt. Da habe ich gedacht, das sagt Jesus zu dir heute. Ich bleib bei dir. Egal, welche Stimmung du hast. Egal, welcher Versager du bist. Ich bleib bei dir. Ich hol dich wieder auf die Beine. Trau mir. Wag es wieder mit dir. Ich bring dich durch. Und ich schlepp dich bis zum Ziel. Was tut das gut, dass man das weiß. So trifft Christus seine Wahl für mich. Jeden Tag neu. Und ich treffe sie für ihn jeden Tag neu. Und wissen Sie, und Sie können verstehen, wenn ich das jetzt sage, wenn man dann einen Sohn hat, der einen genau beobachtet mit seinen 17, 18 Jahren damals und merkt, wie der Papa auch einmal explodiert und dann so nett vor einem steht, liebevoll, aber doch hart, einem sagt, Papa, um so explodieren zu können wie du und dabei immer Recht haben wollen, dazu brauche ich keinen Heiland. Da ist man dankbar, wenn man weiß, der Herr entscheidet sich für mich wieder, da wo ich versagt habe. Und das eigene Kind sagt, Papa, so nicht. Das kann ich auch ohne Jesus. Da brauche ich nicht an ihn glauben. Dass Jesus zu mir steht und dass ich ihm sagen kann, Herr, hier hast du meine beiden Hände. Ich möchte bei dir bleiben. Mit dem schönsten Gebet für mich im Alten Testament, am Schluss vom Psalm 139, da heißt es, Herr, erkenne mich, prüfe mich, erfahre, wie ich's meine. Man könnte in Schwäbisch übersetzen, Herr, mein Leben und Herz ist dir Scheunentor weit geöffnet. Du kannst in mir hineinlegen und herausnehmen, was du willst. Aber ich habe eine Bitte, Das ist meine Entscheidung für die Zeit und Ewigkeit. Eine Bitte, lass mich ganz nahe bei dir bleiben. Was für eine Wahl. Und da freut sich einer, der dich und mich erlöst hat. Herr, du kannst nehmen und geben, wie du willst. Aber ich habe eine Bitte, lass mich nahe bei dir bleiben. Und er sagt dann zu mir, du Ernst, ich bleibe bei dir. Hab keine Sorge. Es ist keiner so unbedeutend, dass Jesus ihn übersehen würde. Die rechte Wahl treffen in unserem Umgang mit dem Herrn und im Umgang untereinander immer wieder neu. Und dabei wissend, wo ich gefehlt habe, vergibt er mir. Da möchte ich schon sagen, auch in der Karwoche, welch Glück, dass wir erlöst sind. Das Blut Jesu Christi, der für mich und für dich und meine Sünde am Kreuz starb. Ich wünsche Ihnen alle eine gesegnete Kar- und Osterwoche. Amen.